Bevor es gleich mit dem Podcast losgeht, kurz mal nachgefragt. Zahlt ihr eigentlich Gebühren für euer Girokonto? Ich finde ja, auf Kontoführungsgebühren kann man gut verzichten. Deshalb wird dieser Podcast auch von der Sparda Bank Hamburg präsentiert. Dort gibt's nämlich das kostenlose Gehaltskonto für 0 Euro. Mein Tipp? Jetzt mit nur wenigen Klicks online oder in der Filiale zur Sparda Bank Hamburg wechseln und Gebühren sparen. Und nun geht's los mit dem Podcast. Präsentiert von der Sparda Bank Hamburg.
HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Freitagabend 20:30 Köln gegen den HSV. Das klingt doch irgendwie nach Bundesliga, ist es leider nicht, aber trotzdem freuen sich alle auf den Start der zweiten Liga mit einem echten Kracher. Und über dieses Duell der Traditionsclubs wollen wir heute sprechen in der 208. Folge von HSV, wir müssen reden. Ich bin Henrik Jacobs und hier im Studio sitzt zum einen Kai Schiller. Kai, was löst dieses Spiel bei dir aus? Ich glaube, du bist doch sogar Karnevalist, ne?
Ja, ein bisschen, aber auf jeden Fall ist das einiges aus. Also unser Kollege Steffen hat ja das große Glück, dass er da hinfahren darf. Und natürlich ist das Hamburger Stadion das Schönste, ist ja klar. Aber für mich kommt auf jeden Fall Köln direkt danach.
Ich erinnere mich auch, das Auswärtsspiel ging damals immer an dich, ne? Als du noch wählen durftest.
Absolut.
Ja, wir freuen uns außerdem über einen spannenden Gast, der auch schon mal mit dem FC Karneval gefeiert hat. Er ist mit Köln in die Bundesliga aufgestiegen und er hat mit dem HSV vor 11 Jahren auch schon mal selbst in der Bundesliga gespielt. Moin und herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass er hier ist. Lasse Sobig.
Ja, moin zusammen.
Moin Lasse. Du warst schon vor einer ganzen Weile beim HSV. Das ist jetzt mittlerweile 11 Jahre her. Wenn du das so hörst, 11 Jahre, fühlst du dich ein bisschen alt?
Ja, auf jeden Fall. 11 Jahre klingt sehr lang und vor allem jetzt, wo ich meine Karriere beendet habe, klingt es irgendwie noch länger. Aber wenn ich so zurückgucke, war es auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes, interessantes Jahr mit 4 verschiedenen Trainern, interessanten Persönlichkeiten in der Mannschaft und ja, ich glaube, da hat sich bis heute beim HSV nicht ganz so viel geändert.
4 Trainer, man könnte fast sagen, ganz normales HSV-Jahr eigentlich. Ne?
Ich wollte es gerade sagen.
Zu Bundesliga-Zeiten auf jeden Fall. Ja. So alt bist du jetzt ja auch noch nicht, 33, also du könntest eigentlich noch locker spielen. Hast ja vor einem Jahr deine Karriere dann offiziell beendet nach einem Abenteuer in Südafrika beim FC Stellenbosch. Wolltest du nicht mehr weiterspielen, ging es nicht mehr? Was hat dich dazu bewogen, deine Karriere zu beenden mit 33?
Genau, ich bin ganz bewusst von Darmstadt dann auch ins Ausland gegangen, weil ich immer gesagt habe, ich möchte gerne den Fußball dazu nutzen. Am Ende meiner Karriere nochmal andere Erfahrungen zu sammeln mit dem Fußball. Hat dann ja in Südafrika super geklappt. Es war aber dann so, dass ich doch hier und da immer wieder Problemchen hatte am Sprunggelenk und dann viele Gehirnerschütterungen, wo ich dann gesagt habe, okay, es macht zwar mega Bock, aber die Gesundheit ist dann doch langfristig ein bisschen wichtiger. Und dann habe ich das Abenteuer nach einem Jahr dann beendet.
Viele Gehirnerschütterungen, weil du als Verteidiger auch ja prädestiniert warst, mit deiner Größe viele Kopfball-Duelle zu bestreiten. Da hat es oft dann gescheppert, oder?
Genau, der eine oder andere Ellbogenschlag oder Kopf an Kopf war dann doch irgendwie so ein bisschen zu viel, wo man dann gesagt hat, ja, noch einen bräuchte ich jetzt nicht. Und in Südafrika selbst, das war so ein bisschen das Problem, da ging es natürlich auch heiß her und da hatte ich nochmal 2 Gehirnerschütterungen und deswegen war es dann auch die richtige Entscheidung.
Über Südafrika wollen wir auf jeden Fall heute noch ein bisschen plaudern, ist ja wirklich sehr, sehr spannend. Aber wir fangen ein bisschen mit der Aktualität an und Henrik hat schon gesagt, am Freitag startet die zweite Liga, die so fast so gut wie noch nie besetzte zweite Liga.
Sagt man jedes Jahr irgendwie, oder?
Sagt man eigentlich jedes Jahr, aber dieses Jahr ist es wirklich so. Und ich meine, du hast 163 Mal in der zweiten Liga gespielt und jetzt ist dieses Topspiel Köln gegen den HSV. Beide Clubs kennst du gut. Wie schaust du dir dieses Spiel an? Also schaust du dir das Spiel an und mit welchen Gefühlen guckst du auf diese zweite Liga?
Ja, absolutes Topspiel natürlich zu Beginn. Für mich natürlich noch interessanter, weil ich für beide Clubs auch gespielt habe, auch noch irgendwie Emotionen da sind, weil ich natürlich meinen Ex-Clubs immer eigentlich am meisten Erfolg wünsche und das Spiel werde ich auf jeden Fall sehen, weil immer noch irgendwie so ein bisschen Herzblut auch dran liegt, natürlich die ganze Fußballkarriere hinweg, das vergisst man jetzt nicht nach einem Jahr und deswegen freue ich mich auf das Spiel, ich freue mich auf die zweite Liga. Du hast es gerade schon gesagt, man sagt es eigentlich jedes Jahr, aber also was für Top-Clubs dieses Jahr in der zweiten Liga sind. Ich glaube, zu meiner Zeit, wo ich jetzt dann vor allem bei St. Pauli da gespielt habe, hatten wir so eine top besetzte Liga nicht.
Mhm. Köln warst du ja offiziell 3 Jahre. Ich glaube, so effektiv hast du dann 1,5 Jahre da gespielt, hast dich 2-mal verleihen lassen. Beim HSV warst du 1 Jahr. Kannst du sagen, mit welchem Club du dich vielleicht noch etwas stärker verbunden fühlst, so als Hamburger, ehemaliger St. Paulianer?
Genau, also
wie groß ist da die HSV, die HSV-Verbindung?
Genau, die Zeit war ja so ein bisschen ähnlich. Also es war jetzt nicht so, dass ich in dem einen Club 3-4 Mal so lang war wie in dem anderen. Daher ich aber Hamburg als meine Wahlheimat genommen habe und jetzt auch wieder hin zurückgezogen bin, ist es einfach so, dass ich, auch wenn es komisch klingt, Sympathisant bin von St. Pauli und vom HSV. Ich freue mich oder wünsche mir jedes Jahr, dass der HSV aufsteigt, weil ich finde, dass es einfach ein geiler Club ist. Ich habe selbst da gespielt, wenn das Stadion voll ist, wenn die Fans Gas geben, was da einfach für eine Stimmung herrscht, das ist einfach gigantisch und deswegen bin ich natürlich bei allen Spielen für meine Ex-Clubs, aber in diesem Fall wünsche ich schon dem HSV und dass ich hier in Hamburg dann auch mehr Erstligaspiele sehen kann.
Wir hätten unsere Hörer auf jeden Fall gerne hören. Wenn du die beiden Clubs jetzt ohne deine, was du am liebsten magst, beurteilst, HSV Köln, ist schon beides sehr ähnlich, ne? Von der Größe her, Stadion, Leidenschaft, Fans, eigentlich auf einer Ebene.
Ja, ich glaube, wenn man die Fans der einzelnen Clubs fragen würde, würden sie es anders sagen, weil natürlich beide Clubs sehr sehr intensiv an sich glauben, sehr sehr ehrgeizig sind und zu Recht auch ganz, ganz viel dahinter steckt. Ich glaube, sportlich kann man es ähnlich einschätzen. Also ich glaube, beide sind auf einer Wellenlänge ungefähr. Deswegen wird es ein interessantes Spiel. Und ich glaube, das Spielerpotenzial, da nimmt sich dieses Jahr nicht, also ich glaube schon, dass es eine knackige Saison wird und genauso wird das auch Spiel auch sein am Freitag.
Du hast gesagt, es wird ein intensives Spiel, also bei Steffen Baumgart weiß man das ja, was er für einen Fußball spielen lässt, bei Gerhard Struber, dem neuen Kölner Trainer, der kommt aus der RB-Schule, da kann man zwar ahnen, was er für einen Fußball spielen lässt, also es wird wahrscheinlich ein sehr, sehr temporeiches Spiel mit viel Offensivpower. Hast du Steffen Baumgart, er war nie dein Trainer, aber du bist ihm wahrscheinlich häufiger begegnet, hast mitbekommen, wie er so tickt, wie hast du ihn immer so wahrgenommen am Spielfeldrand?
Ja, ich meine, jeder weiß, völlige Power natürlich, die da ist, das überträgt sich im besten Fall auch auf die Spieler. Ich habe mit ihm Kontakt gehabt, als ich weggegangen bin von Köln und er gekommen ist. Das heißt, wir haben da telefoniert. Deswegen ist der persönliche Kontakt zumindest so ein ganz bisschen da.
Wollte er dich noch halten oder wie war?
Schönerweise war es bei ihm so, wir haben ein Telefonat gehabt und er hat einfach ganz offen und ehrlich gesagt, wenn du gut bist, dann spielst du bei mir. Wenn du scheiße spielst, dann nicht. Ohne irgendwelche Politik oder sonstiges, was bei so großen Clubs auch nicht immer sicher ist. Und deswegen schätze ich das, was er gesagt hat. Am Ende war für mich klar, ich will Fußball spielen, ich will von Anfang an spielen. Die Chance war jetzt in Köln, weil auch die Konkurrenz sehr, sehr groß war, nicht so da. Aber trotzdem kann ich nur Positives sagen und hoffe, dass er seine Emotionen dieses Jahr mit einer ganz tollen Saison auch auf den Club übertragen kann.
Du hast es selber gesagt, dass in deiner Zeit beim HSV hattest du insgesamt 4 Trainer gehabt. Jetzt so im Nachhinein betrachtet, also ist ja, du bist ja weiterhin Hamburger und hast auch eben gesagt, mit St. Pauli und HSV hast du beiden Clubs gegenüber Sympathien. Würdest du trotzdem im Nachhinein betrachtet sagen, vielleicht kam dieses HSV-Jahr für dich als Spieler zu früh?
Nee, da würde ich gar nicht sagen. Ich war bereit, ich hatte ja davor auch schon ein Jahr Bundesliga gespielt, 24 Spiele gemacht in der Saison davor.
Mit Kräuter Fürth?
Genau. Und hat mich eigentlich gut gefühlt und für mich hat es auch eigentlich gut gestartet. Ich glaube, erster Spieltag war, meine ich, damals gegen Schalke.
Tor gemacht, ne?
Genau, ja. Tor gemacht, ein gutes Spiel gemacht und da war natürlich irgendwie die Euphorie groß. Es war aber wirklich zu dem Zeitpunkt, und das konnte ich natürlich als junger Spieler irgendwie gar nicht einschätzen, so viel los da. Ich glaube, wir hatten bestimmt 7 Innenverteidiger, die alle den Anspruch hatten zu spielen. Eine Riesenkonkurrenz. Dann kam noch Jonathan Tah von den Amateuren hoch durch Cardoso. Dann kam noch einer mehr und es war einfach ein ganz wildes Jahr. Also für mich zu früh nicht. Es war natürlich jetzt nicht ein super erfolgreiches Jahr, aber als junger Spieler habe ich trotzdem, glaube ich, 12 Pflichtspiele gemacht. Davon wenige sehr, sehr gut, aber grundsätzlich habe ich mich bereit gefühlt. Ich glaube, es lag schon daran, dass da einfach die Nebengeräusche so groß waren, dass ich gar nicht auf Sportliche konzentriert wurde. Und natürlich überträgt sich das auch auf die Mannschaft.
Das war ja das Jahr, wo es am Ende in die Relegation gegen Fürth ging, ne?
Genau.
Das weiß ich gar nicht. Wie hast du das Spiel damals verfolgt?
Ich am Ende der Saison hatte ich eine Knieverletzung. Ich war hatte das nur von außen verfolgt, aber natürlich Emotionen pur. Also das ist für jeden Spieler, wo es dann um erste Liga oder zweite Liga geht, natürlich total entscheidend. Und deswegen schönerweise hat es ja damals dann geklappt, dass wir in der ersten Liga geblieben sind.
Jetzt muss ich selber auch überlegen, wer dich eigentlich geholt hat. Thorsten Fink war zu Anfang noch der Trainer, ne?
Und genau, Thorsten Fink und Kreuzer als Sportchef.
Und dann, also ich meine mich zu erinnern, Fink wollte dich unbedingt oder irre ich mich? Also das war schon der Hauptverantwortliche, der für deinen Wechsel gesorgt hatte oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Ja, doch klar, der Trainer natürlich spielt eine große Rolle. Mit dem hatte ich aber erst dann später Kontakt, ehrlich gesagt. Also es lief schon über Kreuzer und dann auch natürlich über alle, die da immer so im Hintergrund rumwuseln. Ich glaube, es lag vor allem daran, ich hatte damals noch mit der U21-Nationalmannschaft viele Spiele gemacht, die EM gespielt und war einfach da ganz gut im Fokus. Als junger Spieler dann schon Bundesliga gespielt und Thorsten Fink kam dann eigentlich erst ein bisschen später so ins Telefonat auch rein. Aber ja, sehr angenehm und wie gesagt, der Start war gut, danach lief es dann weniger gut.
Du hast schon gesagt, vier Trainer waren es dann ja, ich glaube zwischendurch Van Marwijk, am Ende kam Slomka, hat euch dann gerettet, obwohl er auch, glaube ich, nur zwei Spiele gewonnen hat. Hast du da auch zwischenzeitlich als junger Spieler gedacht so, boah, was ist das denn hier, was geht hier ab bei diesem Verein, wo bin ich hier gelandet?
Im Nachhinein denkt man natürlich so, aber in der Situation ist man so fokussiert, ich muss gut spielen, ich muss irgendwie der Mannschaft helfen, ich muss irgendwie meinen Beitrag leisten, ob im Training oder im Spiel. Da hat man so diese Vogelperspektive gar nicht. Da ist man so fokussiert, was passiert in diesem Moment. Natürlich gab es dann Gespräche auch mit meinem Berater oder mit Familie und Freunden, die dann auch immer wieder gesagt haben, so boah, das hätten wir jetzt auch nicht so eingeschätzt. Von ganz ruhig in Fürth und da lassen uns alle in Ruhe, da gibt es gefühlt keine schlechte Presse, da kannst du alle Fehler machen, bis hin zum HSV, wo natürlich jeder Stolperer im Training im Prinzip kommentiert wurde.
Es gab dann ja mal ein Spiel, wo du auch zwei Fehler gemacht hast, gegen Gladbach erinnere ich mich. Ja, ihr habt dann das Spiel verloren, ich glaube Max Kruse hat zwei Tore gemacht. Da hast du das wahrscheinlich zum ersten Mal in deiner Karriere auch erlebt, oder? Was das dann so bedeutet, bei so einem großen Verein auch Negativpresse zu erleben. Wie erinnerst du dich daran zurück?
Ja, schön, dass du das nochmal rausholst auf jeden Fall.
Ich habe mich informiert. Ich habe das Spiel damals gesehen und habe mich erinnert. Und ja.
Nee, in der Tat, das war ein großer oder ein Spiel, was für mich lange Zeit auch im Hinterkopf geblieben ist, weil das natürlich mit zwei dicken Patzern, wo man dann als junger Spieler dann die Fans gespürt hat, die Presse gespürt hat. Danach im Interview muss man da was zu sagen und das ist natürlich, im Prinzip war es ein Ding in der ganzen Saison, was gar nicht so groß war, aber für einen selber ist es natürlich die Welt in dem Moment und macht was mit dir, macht was mit den nächsten Wochen. Schönerweise, da muss ich auch meinen Hut vorziehen, damals war noch Bert van Marwijk, meine ich, Trainer und hatte trotz der Fehler mich dann die nächsten Spiele auch spielen lassen, was ich auch eine schöne Geste fand, hab mich unfassbar reingehauen, aber natürlich, das sind so Momente, die man sich vor allem als Verteidiger nicht wünscht und die auch vor allem als Jungspieler einem lange im Hinterkopf bleiben.
Aber diese Wucht dieses großen Vereins, der großen Stadt, der Presse, der Fans und so weiter, scheint dich ja dann nicht nachhaltig beeindruckt zu haben, weil du dann eben später, fünf Jahre später, zum ersten FC Köln gegangen bist, wo es ja eigentlich das Gleiche nochmal in Grün bzw. in Rot und Weiß ist. 2019 hattest du dann mit Köln deinen größten Erfolg. Also diese ganze Wucht hat dich nicht nochmal abgeschreckt, zu einem ähnlichen Schritt zu gehen.
Genau, da ist ja schon der Übergang zum Spiel. Total, das kann natürlich heftig sein, so negativ heftig, aber es ist natürlich auch genau das, wonach jeder Fußballer irgendwie lechzt, dass einfach diese Emotionen da sind und das passiert nun mal in solchen großen Vereinen mit so einer Fanbase und auch der Presse nun mal eher. Und deswegen, ich bin auch als Typ jemand, der sagt, so nee, das will ich dann erst recht und wenn der Trainer mich fragt nach so einem Spiel, ja, willst du das nächste Spiel wieder spielen, dann würde ich niemals sagen, nee, lieber nicht, frag mich nochmal in zwei Wochen, sondern und genau das Gleiche ist es auch mit dem Wechsel zu Köln, wenn man so eine Chance hat, zu so einem Verein zu wechseln, mit so einer Wucht im Westen, dann ist es einfach geil und schreckt überhaupt nicht ab.
Ich glaube, du hast dann ja auch in Köln erlebt, was dieser Verein bedeutet. Ähnlich wie beim HSV, ihr wart Tabellenführer, glaube ich sogar. Und dann wurde Markus Anfang kurz vor Saisonende noch entlassen. Da wurde die Verantwortlichen noch mal ein bisschen nervös. Ja, ihr habt es dann trotzdem geschafft, so dieser Aufstieg mit dem FC, war das so für dich der größte Erfolg deiner Karriere? Ich glaube, du bist auch mal Meister mit Dortmund geworden, aber da hast du jetzt nicht sonderlich viel zu beigetragen. Ja, dieses Jahr mit Köln.
Auch danke nochmal
dafür. Sehr gerne.
Wir verstehen uns hier, das ist gut. Ja, also von den Titeln her natürlich, war mega, mit Köln aufzusteigen. Ich muss aber sagen, ich würde es jetzt nicht als den größten Erfolg sehen, weil die Mannschaft war einfach so unfassbar stark für die zweite Liga, dass ich jetzt nicht sage, boah, da haben wir uns jetzt was erarbeitet. Wir sind als Team zusammengewachsen und von nichts sind wir auf einmal auf 100 gekommen. Und es war eher so, ja, mal gucken, ob wir jetzt irgendwie mit 70 Punkten aufsteigen oder mit 60, weil wir einfach eine brutale Mannschaft hatten.
Das wäre Jonas Hector noch mit in die zweite Liga gegangen.
Genau, also mehrere, ob es jetzt Horn war oder Hector oder ein Terodde oder ein Modest. Da kann ich so viele Namen aufzählen, die zum Teil Nationalspieler sind. Deswegen war das natürlich mega, mega geil, der Aufstieg. Auch in Köln zu feiern ist natürlich der Hammer. Aber jetzt nicht, wo ich sage, das würde ich jetzt wahrscheinlich nennen, wenn ich sage, boah, da haben wir richtig was geschafft.
Nimm uns einmal nochmal ganz kurz mit. Wie habt ihr gefeiert? Also wie war der Moment, als es dann feststand?
Ja, also wir waren ja schon so viele Punkte vorne, dass es jetzt, als es offiziell war, dann jetzt nicht eine Überraschung war. Aber in Köln ist natürlich immer Feiern auch mit Karneval verbunden. Das war dann auch der Fall. Mit dem Trainerwechsel, das war natürlich irgendwie schon so ein bisschen, okay, wir sind Erster, der Trainer wird gewechselt, man hat das ganze Jahr zusammengearbeitet, jetzt kommt jemand Neues und hat natürlich irgendwie so ein bisschen so einen kleinen Bruch auch gegeben. Aber grundsätzlich ja, gibt es da genug tolle Clubs in Köln, die Fans, die einen auf der Straße ansprechen, da laufen die Leute mit FC-Trikots rum. Also das ist schon was Besonderes und ja, wir hatten auch eine feierlustige Mannschaft damals, deswegen war es schon sehr, sehr schön.
Weißt du noch den Club, wo ihr wart?
Schon lange her. Wir waren in mehreren Clubs, um ehrlich zu sein, aber die Namen, da bin ich schlecht mit.
Macht nichts. Du hast dich dann ja trotzdem in deiner Zeit in Köln zweimal verleihen lassen, ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Würdest du im Nachhinein sagen, es war trotzdem eine schöne Zeit, du warst glücklich in Köln oder ja, so mit diesen zwei Wechseln dann auch im Nachhinein war es vielleicht doch nicht der richtige Club für dich?
Doch, eigentlich hatte ich eine super Zeit. Man muss auch sagen, ich habe angefangen und war eigentlich nach den ersten Wochen dann Stammspieler, habe meine Spiele gemacht und habe mich eigentlich gefestigt, zusammen mit Rafa Zichos damals, hatte gute Spiele gemacht und war eigentlich ein fester Bestandteil der Mannschaft, hatte gute Rückmeldungen vom Trainer bekommen und habe mir dann leider meinen großen Zeh gebrochen, wo ich 3 Monate mit einem Trümmerbruch ausgefallen bin. Das war einfach super ärgerlich, weil wenn man natürlich in so einer Mannschaft spielt, die eigentlich ja, fast immer gewinnt und man einmal drin ist, dann wird man eigentlich schwer rausgenommen. Die Verletzung hat mich dann rausgenommen, dann haben sich andere Spieler reingespielt und logischerweise dann auch ja, die Saison über hinweg gespielt. Ich habe trotzdem noch meine Spiele gemacht, aber natürlich nicht in dem Ausmaß, wie es eventuell vorher gewesen wäre. Deswegen war es ja, war das so ein kleiner Knick. Dann war es ja so, es gab dann auch wieder einen Trainerwechsel oder 2 Trainerwechsel noch in der Zeit, wo ich dann da war, was auch nicht ganz optimal war. Grundsätzlich habe ich aber eine richtig schöne Zeit gehabt und wäre im Nachhinein wahrscheinlich auch eher noch da geblieben, anstatt mich ausleihen zu lassen, weil man einfach sieht, auch bei anderen Spielern, die da waren, ja, manchmal muss man auch einfach ein bisschen Ausdauer zeigen und ja, deswegen war es insgesamt eine positive Zeit.
Du hast eben ein paar der Spieler aufgezählt aus der Aufstiegssaison, unter anderem eben Modest, Córdoba, Terodde. Das sind jetzt 3 Superstürmer. Der HSV hat jetzt in dieser Saison die Luxussituation, dass sie 2 Superstürmer haben mit Davy Selke, den sie gerade verpflichtet haben, und Robert Latzl, den wahrscheinlich besten Stürmer der zweiten Liga. Eine echte Luxussituation für den HSV in dieser Saison, oder?
Ja, ich bin sehr gespannt. Also das ist natürlich mit das größte Thema, was man sich so anschaut, wenn man auf den HSV schaut. Einerseits kann man natürlich die Perspektive sehen, okay, man hat 2 krasse Stürmer für die zweite Liga. Da geht man davon aus, dass die beiden zusammen, wenn man jetzt durch die Fanbrille schaut, 40 Tore machen. Andererseits ja, bleibt es auf jeden Fall spannend und da ist sicherlich Trainer und Trainerteam gefragt, wie man solche 2 Charaktere, die einfach den Anspruch haben, ja, Top-Stürmer der zweiten Liga zu sein. Wahrscheinlich wollen beide die Torjägerkanone holen. wie man die handelt. Und da bin ich selbst gespannt, weil ich auch in der Karriere miterlebt habe, ja, dass wenn man da zwei Spielertypen hat, die einfach so ehrgeizig sind, die Tore machen wollen, dass das schön sein kann, aber es kann auch schwierig sein.
Vielleicht kannst du da mal erzählen, wie war das in Köln mit Terodde und Modest und Córdoba? Das sind ja schon ähnliche Spielertypen. Alle haben irgendwie noch ihre Stärken. Ich glaube, Córdoba kam ja auch gerne in die Tiefe mit seiner Geschwindigkeit. Modest ja eigentlich auch. Terodde so wirklich der reine Strafraumstürmer. Wie habt ihr das dann taktisch auch gemacht? Hieß es dann einfach von außen die Bälle da rein und dann wird schon einer von denen da stehen? Oder wie habt ihr das gelöst?
Ja, ich meine, drei Stoßstürmer aufzustellen ist schwierig. Zwei ist schon nicht ganz so einfach. Da muss man nicht groß drum rumreden, dass es da auch ein bisschen Streitereien gab und dass es da auch Situationen gab, wo Unzufriedenheit von Spielern da, die normalerweise absolut Top-Spieler der zweiten Liga sind. Das ist so. Und wie gesagt, da kommt es auf den Trainer drauf an. Und ich glaube, da vor allem einen roten Faden in der Taktik zu haben, wo man sagt, okay, das ist meine Spielidee, das will ich euch vermitteln. Und genau dafür brauche ich nämlich nicht nur einen von euch, sondern zwei ähnliche Typen. Ich glaube, darum wird es gehen. Aber ich glaube, man kann nicht verhindern, dass es in der Saison auch mal ein bisschen knistern wird.
Psychologie ist ja ein großes Thema für dich jetzt auch nach der Karriere. Reden wir später nochmal drüber. Aber ist auch da dann der Trainer nochmal mehr gefragt, eben nicht nur taktisch die richtige Lösung zu finden, sondern dass das Ganze ein bisschen abgestimmt aufeinander ist und dass man den einen auch erklärt, pass auf, wir haben jetzt hier zwei und dass sie sich nicht gegenseitig die Chancen wegnehmen und ähnliches.
Ja, das ist, wenn ich über Trainer spreche, jetzt so nach der Karriere, ist das eigentlich für mich immer der ausschlaggebende Punkt im Nachhinein. Nämlich, dass ich immer gute Erfahrungen damit gemacht habe, mit den Mannschaften, wo ich war, dass wenn Trainer gute Gespräche führen können, mit den Co-Trainern zusammen natürlich oder eventuell auch noch weiteren aus dem Staff, wo man einfach mit Spielern spricht. Die meisten Spieler sind sehr sensibel, die müssen auch einfach mal ein bisschen gepampert werden. Nicht in dem Sinne, du bist der Beste, aber einfach Gespräche zu führen, ehrliche Gespräche, wo man sagt, pass auf, dieses Spiel ist es so und so und da lasse ich den spielen und ich erkläre dir, warum. Und nicht einfach, zack, so ist es und hier ist die Flipchart und du spielst nicht, sondern einfach diese kleinen Gespräche, die dauern manchmal nur ein, zwei Minuten nach dem Training, aber wenn die geführt werden, dann war es eigentlich immer so, dass diese Grundstimmung in der Mannschaft deutlich besser war.
Du hast eben gerade oder vorhin gesagt, dass Baumgart im Telefonat dir genau gesagt hat, pass auf, wenn du gut trainierst, dann spielst du, wenn nicht, dann nicht. Und dass das für dich so besonders gewesen ist. Wie haben es dann die anderen Trainer gemacht, frage ich mich dann.
Genau, es klingt so banal. Es ist natürlich einfach dem Hintergrund geschuldet, dass grundsätzlich der Verein jetzt auch, sag ich mal, nicht uninteressiert daran war, Gehalt einzusparen bei mir, weil sie auch andere Ideen hatten, andere Spieler schon auch verpflichtet hatten und mir signalisiert haben, okay, du hast Vertrag, aber ist jetzt auch nicht schlecht, wenn du den Verein verlässt. Und wenn dann natürlich ein Trainer kommt und sagt, ey, ich mische mich in diese Politik nicht ein, ich bin Trainer hier und ich entscheide, wer spielt, ganz alleine. Und ich entscheide auch, wenn du gut bist, dann spielst du auch, ganz egal, was irgendjemand anders sagt. Dann hat das für mich einfach eine Stärke. Davor habe ich Respekt und deswegen habe ich das auch so gewertschätzt.
Und diese Situation war aber für dich besonders, dass er so offen und ehrlich mit dir gesprochen hat. Finde ich irgendwie immer noch erstaunlich, dass
Genau, hinsichtlich anderen Trainern, es gab halt auch Trainer, die haben gesagt, so nee, ich will kein Gespräch führen, habe ich keinen Bock drauf, ich habe genug zu tun mit dem oder dem oder dem Punkt oder mit dem Spieler ich meine, zu dem Zeitpunkt war ich jetzt nicht Spieler 1 bis 11 und trotzdem zu sagen, ey, ich nehme mir die Zeit für das Telefonat, muss man, so traurig es ist, sagen, dass es nicht immer so ist.
Mich würde nochmal interessieren, Davy Selke und Robert Latze. Ich glaube, du hast gegen beide wahrscheinlich auch mal gespielt als Verteidiger, oder? Bei einem Spiel erinnere ich mich noch, gegen RB Leipzig damals in der zweiten Liga mit St. Pauli. Da müsste er auch dabei gewesen sein. Und Glatzel wahrscheinlich Heidenheim gegen St. Pauli oder gegen Darmstadt, Köln. Wahrscheinlich auch schon mal, oder?
Genau, also ich kann jetzt nicht genau das Spiel sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich gegen beide mehr als einmal gespielt habe, ja.
Und wer ist dir mehr in Erinnerung als Gegenspieler?
Ich muss sagen, schon Davy Selke. Ich glaube, wir sind beide auf dem Feld so, dass wir sagen, wir scheuen jetzt nicht die Konfrontation, auch die Aggression und ich mag das immer, wenn man im Nachhinein dann sagen kann, alles klar, okay, wir haben uns richtig angefeitet im Spiel Und danach ist aber auch in Ordnung, man gibt sich die Hand und man hat Gas gegeben. Und ja, ich glaube, damals, vor allem in der Zeit, wo Leipzig dann aufgestiegen ist, da war es so, die Spieler waren heiß, die hatten Bock hochzugehen und das hat man auf dem Spielfeld auch gespürt.
Bei Davy Selke sagen immer viele, er würde die ganze Zeit auf dem Platz reden. Tut er das wirklich? Kannst du dich daran erinnern?
Also ich habe jetzt nicht 10-mal gegen ihn gespielt, dass ich sage, ich kann es jetzt beurteilen, vor allem nicht aus den letzten 2, 3, 4 Jahren. Kann sein, dass es sich geändert hat, aber damals, als ich die 1, 2 Male gegen ihn gespielt habe, war es auf jeden Fall so, dass da auch ein Trash-Talk dabei war.
Und dann hältst du dagegen oder bist du eher der Lass-ihn-mal-reden-Typ?
Nee, ich glaube, ihr habt ja auch ein paar Spiele, vor allem dann bei St. Pauli, gesehen. Da bin ich dann schon der klassische Verteidiger.
Ich habe gestern noch ein Foto rausgesucht von Simon Terodde gegen Davy Selke. Da waren die auch beide im Trash-Talk. Wobei Simon Terodde ist jetzt eigentlich nicht so der klassische Trash-Talker gewesen, oder? Du hast auch gegen ihn dann mal gegen ihn gespielt?
Doch, auch total. Ja? Also unterschätzt man wahrscheinlich auch, was da so an Kleinigkeiten zwischen den Zeilen passiert. Aber mit Simon hatte ich auch auf dem Platz immer große Fights und auch gute Gespräche. Und ich glaube, deswegen haben wir uns auch immer im Nachhinein gut verstanden, weil wir da eine ähnliche Philosophie hatten, nämlich auf dem Platz Drecksschwein sein und Gas geben und für die Mannschaft kämpfen. Und da gehört halt auch dazu, dass man ein bisschen redet.
Ja, dann wollen wir mal hören, ob ihr euch wirklich so gut verstanden habt. Ich habe ihn gefragt, ob er vielleicht denn noch eine Frage hinterlassen kann. Jetzt kam sie gerade eben erst im Laufe des Podcasts. Ich habe sie noch nicht gehört, deswegen mal schauen, was er dir zu sagen hat.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Moin Lasse, alter Hamburger-Experte. Erst nochmal besten Dank für den wunderschönen Tag im Juni. Vielleicht kannst du darüber nochmal ein bisschen erzählen. Und zur anderen Sache, wir haben auch zusammen beim FC gespielt, hatten eine coole Zeit, nicht nur auf dem Platz, auch abseits. Kann mich gut erinnern an einen gebrochenen Zeh, an wenig Lust. Und trotzdem hast du dich in das Karnevalskostüm geschmissen. Hast du dich denn da wohl gefühlt, mein Freund Lasse?
Das kommt toll, ja. Da kommt noch einer hinterher.
Und noch was. Für die Icon League brauche ich noch eine Abwehrlatte. Ich hoffe, du hast Zeit. Du kommst mal vorbei. Und wenn du spielst, steht die Null. Also, beste Grüße und noch viel Spaß.
Da war jetzt ganz schön viel drin. Müssen wir mal so ein bisschen sortieren.
Irgendein Tag im Juni.
Juni oder Juli hat er gesagt.
Hab ich nicht. Genau. Er war auch auf der Hochzeit, die stattgefunden hat, Ende Juni. Und genau.
Auf deiner Hochzeit, was muss man vielleicht dazu sagen?
Genau, auf meiner Hochzeit, genau.
Okay, ja. Und ihr habt schön gefeiert.
Wir haben schön gefeiert. So wie auch damals bei Köln ist es spät geworden. Und ja, ich glaube, wir hatten eine gute Zeit.
Okay, ja, mit Simon Terodde kann man auch ganz gut feiern, oder? Ich glaube.
Ja, also da gibt's einige schöne Fotos und Videos, die man hier nicht öffentlich teilen kann, die auf jeden Fall das zeigen würden, ja.
Ich hab tatsächlich sogar ein Foto gefunden, das war vom Karneval, das spricht er, glaube ich, an. Das können wir jetzt hier leider nicht zeigen, aber ich zeig's mal Kai als Karnevals-Fan. Also
mein Sohn wird's auch nochmal.
Minions. Oh, ja. Ja. Fragt man sich irgendwie gelbe Verkleidung?
Minions, würde ich sagen, ne?
Ah, okay. Ganz genau. Ja. Gut erkannt.
Naja, wenn dein Sohn 8 ist, dann weißt du das auch. Aber das ist das Kostüm, was er angesprochen hat, eben das, wo du eigentlich gar keinen, wenn ich ihn richtig verstanden habe, du hattest keinen Bock und dann hat er dich überredet und dann habt ihr Karneval gefeiert.
Ja, ich bin, muss ich sagen, jetzt nicht der Karnevalstyp. Ich komme ja jetzt eher aus Dortmund und nicht aus Köln oder Düsseldorf oder so. Und tu mich schwer, damit da jetzt irgendwie im Kostüm rumzuhampeln. Aber wenn man beim FC ist, dann muss man einfach versuchen, sich damit zu identifizieren. Simon ist da schon eher aus der Ecke genau, haben wir so ein Drillingskostüm gemacht mit den Minions und
wer war ja, der Dritte?
Das war Frederik Sørensen und ja, und wenn du dann halt eh aus so einer Verletzung kommst, wo du irgendwie denkst, boah, es nervt gerade alles, ich will einfach nur wieder spielen, dann irgendwie ja, dann auf Karnevalslustigkeit zu machen. War nicht ganz so einfach, aber genau dafür braucht man einen Mannschaftskollegen wie Simon, der einfach den Witz mit reinbringt.
Und die letzte Frage war zu seiner neuen Icon League. Also ich glaube, Toni Kroos hat die gegründet mit einigen anderen zusammen. Jetzt geht die, glaube ich, im ja, im September an den Start in Köln, Lanxess Arena, erster Spieltag. Also da gibt es jetzt irgendwie viele neue Formate, die Baller League mit Max Kruse, jetzt ja, die Icon League mit Toni Kroos. Ja, Simon Torrat ist auch dabei mit einem eigenen Team und sucht noch Mitspieler. Du hast vorhin schon gesagt, im Vorgespräch, dir tun so ein paar Sachen weh nach deiner Karriere. Wird es noch reichen für die Icon League?
Ja, witzigerweise wurde ich für beide Ligen angefragt. Ich weiß nicht warum, weil normalerweise da ja eher so ein bisschen filigrane, technisch versierte Spieler auflaufen. Aber
die Null muss stehen, sagt
Simon. Ja, irgendeinen Eindruck habe ich wohl hinterlassen, was auch immer für einen. Aber ja, ich hatte mit Simon auch dahingegen schon telefoniert und hatte ihm gesagt, dass ich da eher raus bin, weil einfach die Lust zwar da ist, aber ich glaube, vor allem auf so einem Kunstrasen kleinen Feld, das Sprunggelenk da nicht mehr mitmacht. Aber ich habe gesehen, hat auf jeden Fall schon ein, zwei geile Verpflichtungen gemacht. Christian Clemens, meine ich, ist jetzt auch von Köln damals ins Team gekommen. Und ich glaube, ja, diese Art von Fußball, auch wenn ich es sehr liebe und eher ein Fußballromantiker bin und diesen ganz alten Fußball liebe, ohne irgendwie Schiedsrichter aus dem Keller und hin und her. Ja, glaube ich trotzdem, dass das die Zukunft ist und dass das Bock machen wird, zuzuschauen.
Die Wahrheit ist natürlich, dass du dich schonen musst für die Liga in der Kieler Straße, nämlich unsere Liga von Henrik und mir, aber darüber reden wir dann nach dem Podcast nochmal. Jetzt haben wir über die Eigenliga gesprochen, über die Baller League, über die Kieler Straße, aber wir müssen auch ein bisschen über die zweite Liga sprechen. Hast schon gesagt, ist eigentlich so mit das Geilste, was es gerade gibt. Wie verfolgst du die? Also guckst du dir jetzt dann tatsächlich mit dem Start am Freitag dann alles an oder so ein bisschen ausgewählt, mal ein Topspiel hier, mal ein Topspiel da, mal wenn der HSV spielt, mal wenn Köln spielt und so weiter?
Nee, also definitiv ausgewählt. Da muss ich schon sagen, dass ich jetzt nicht jemand bin, der auf jeden Fall den Samstag und den Sonntag komplett alle Spiele aus der ersten und zweiten Liga guckt und dann vielleicht auch noch dritte Liga dazu, sondern ich gucke mir lieber ein Spiel komplett an, ein Topspiel, wo ich weiß, okay, da ist die Chance sehr, sehr groß, dass da geiler Fußball gezeigt wird, dass da Emotionen aufkommen, dass da Hitzigkeit kommt und deswegen ist das Spiel natürlich jetzt am Freitag prädestiniert, aber grundsätzlich eher so, okay, ich suche mir das Champions-League-Spiel aus, ich schaue mir das Bundesliga-Spiel an, aber ich bin da jetzt nicht der Fanatiker, der sagt, okay, ich schaue jetzt jedes Spiel von meinen Ex-Clubs auch nochmal am Dienstag und Mittwoch im Nachhinein an.
Okay, Simon Terodde haben wir gerade gehört, der ist jetzt Freitag auch dabei, ist jetzt neuer Sky-Experte, da gibt es ja einige mittlerweile, Torsten Matuschka hast du bestimmt auch mal in der zweiten Liga, ja, dir gegenüber gestanden, Sören Gonta, mit dem du bei St. Pauli in der Innenverteidigung gespielt hast, auch Sky-Experte in der zweiten Liga. Ist das so ein Job, der dich auch reizen würde?
Ich würde es nicht ausschließen, aber ich glaube, wenn man diese Typen, die du gerade aufgezählt hast, sieht, also alle eigentlich, die du jetzt aufgezählt hast, sind einfach so richtig, richtige fußballleidenschaftliche Typen, die schon in ihrer Karriere mit allen, aus allen Mannschaften Kontakt hatten, immer wieder alles aufrechterhalten haben, für viele Vereine gespielt haben und einfach für die immer schon klar war, Fußball wird nach der Karriere auf jeden Fall das Zentrum sein. Und auch vom Typ her, glaube ich, sind das genau die Richtigen, die für Zuschauer auch interessant sind, die eine Meinung raushauen, die nicht sich irgendwie hinter Floskeln verstecken. Und ich glaube, ja, da sind die schon ganz gut aufgestellt.
Okay, du bist ja schon jemand gewesen, der auch mal so über den Tellerrand hinausgeschaut hat im Fußball, der jetzt auch keine Floskeln und Phrasen gemäht hat, wie es ja auch in einem anderen Podcast heißt. Ja, vielleicht passt auch gerade St. Pauli deswegen so gut zu dir, weil man da auch über andere Themen sprechen konnte. Aber so insgesamt, ja, dieser Fußball, dieses Fußballbusiness, war dir das manchmal vielleicht auch ein bisschen zu einseitig? Hat dir da manchmal was gefehlt? Ja, gibt es vielleicht andere Themen, worüber du dann jetzt nach deiner Karriere auch lieber sprechen würdest?
Also gefehlt hat mir gar nichts, weil man kann sich ja immer auswählen. Man ist jetzt nicht den ganzen Tag auf dem Platz und man hat genug Zeit, sich daneben auch noch mit anderen Dingen zu beschäftigen. Es gibt auch immer wieder in der Mannschaft Typen, wo man sagt, ey, wir sprechen jetzt beim Mittagessen mal nicht 4-3-3 oder wie auch immer. Deswegen, man kann sich immer alles suchen, man kann aber auch da bleiben, das ist ja das Schöne daran. Und ja, je ehrlicher der Fußball ist und fokussiert auf den Fußball, desto geiler ist es ja auch. Also wenn es jetzt in irgendeinem Club nur um andere Themen geht, dann ist es, glaube ich, auch irgendwann nicht das Richtige, weil es geht nur mal um den Fußball dann auch. Grundsätzlich war ich aber immer interessiert an anderen Themen auch, habe mich versucht, neben der Karriere noch zu beschäftigen mit anderen Dingen. Und deswegen ist für mich immer die Kombination ganz spannend gewesen.
Über deine Karriere nach der Karriere wollen wir auf jeden Fall gleich nochmal kurz sprechen. Nur noch einmal zurück zu St. Pauli. Die sind jetzt nicht mehr in dieser tollen zweiten Liga, die sind jetzt aufgestiegen. Was traust du denn deinem Ex-Club in der Bundesliga zu?
Ja, ich glaube, super schwer zu sagen. Also ein, zwei Spieler sind gegangen, die sie gerne gehalten hätten. Trainer ist weg. Man weiß überhaupt nicht, was man jetzt erwarten kann. Da jetzt eine Prognose abzugeben, ist, finde ich, super schwer. Ich hoffe natürlich, dass sie den Spielstil, den ich sehr gerne gesehen habe, nämlich mit dem Ball einfach ein ziemlich geiles Verhalten, Aufbauspiel von hinten, war der Hammer. Ganz anders als zu den Zeiten, wo ich da gespielt habe, wo viel mehr auch lang gespielt wurde. Das war einfach ja richtig schön zu sehen. Ich bin sehr gespannt, wie das auch ist, wenn dann einfach noch schnellere Spieler, noch taktisch besser aufgestellte Mannschaften in der ersten Liga dagegen anpressen. Weil wenn es dann natürlich zu Fehlern kommt, dann kann schnell mal eine Periode kommen, wo man keine Punkte holt. Deswegen hoffe ich, dass sie gut starten und dass sie den Klassenerhalt schaffen, weil ja, ich glaube, es war immer so und das wurde auch immer gesagt, auch in Pokalspielen oder sowas, wenn Mannschaften ans Millerntor kommen, macht's immer Bock. Da müssen jetzt nicht 80.000 wie in Dortmund da sein, weil die Stimmung ist einfach in beiden Hamburger Stadien einfach so, dass man gerne dahin kommt und deswegen, ja, als Hamburger, glaube ich, wünscht sich jeder, dass beide Vereine auch in der ersten Liga spielen.
Wo wir gerade beim Thema Experten waren, hast du denn schon überhaupt Ideen, was du jetzt nach deiner Karriere machen willst? Also du hast ja Psychologie noch studiert auch, ich glaube neben der Karriere dann richtig. Gibt es da schon irgendwelche Ideen, was da kommen könnte bei dir?
Ja, eine spannende Phase auch für mich gerade. Also ich habe Wirtschaftspsychologie studiert, genau so die Kombination, die ich auch interessant finde. Dann habe ich noch im letzten Jahr, wo ich dann in Südafrika noch war und nicht mehr aktiv gespielt habe, noch eine Ausbildung gemacht zum systemischen Coach und Change Manager, was so ein bisschen auch zu dem Studium passt. Und ja, ich fange jetzt in 2 Wochen ein Praktikum in einer Personalberatung an, okay, einfach mal zu gucken, okay, ist das was für mich? Kann ich das oder beides gar nicht? Das heißt, für mich geht es jetzt gerade so ein bisschen darum, zu suchen, was ist langfristig das, was ich machen möchte. Deswegen eine spannende Phase. Und was ganz, ganz anderes als die letzten.
Personalberatung ganz klassisch in einem Unternehmen oder auch im Sportbereich?
Nee, erstmal in einem Unternehmen. Ganz, ganz langfristig ist es schon so, dass ich auch gerne mich selbstständig machen will, um einfach auch Flexibilität zu haben, die man im Fußball schon auch bei den festen Terminen auch hatte. Und ob da dann irgendwie langfristig auch was mit dem Sport bei rumkommt, ist sicherlich nicht uninteressant, weil ich auch mitbekommen habe in meiner Karriere, dass da viel auch sicherlich, ob es jetzt von der Geschäftsstelle bis hin zur oberen Riege auch noch Themen gibt, die man verbessern könnte.
Aber das heißt für dich, es ist nicht essentiell wichtig, dass du dem Fußball erhalten bleibst, was ja bei vielen Fußballern nach der Karriere so ist, dass sie gerne als Trainer, Sportchef, was auch immer im Staff bleiben wollen. Das ist für dich, wenn ich dich das so richtig raushöre, nicht das Wichtigste. Du hast Lust auch auf was anderes, eine andere Welt kennenzulernen.
Auf jeden Fall, genau. Also ich sage mal so blöd, ja mal so richtig dann auch jetzt zu arbeiten, einfach mal zu gucken, okay, wie ist das? Vermisse ich dann den Fußball? Deswegen ist der Plan, dass ich jetzt in den nächsten 1-2 Jahren erstmal mich da ein bisschen rausziehe, um dann mich voll zu fokussieren auf ein anderes Thema, um dann zu gucken, okay, was ist denn das, wofür ich mich dann doch entscheide? Weil es, glaube ich, für jeden, der aus seiner Karriere geht, nicht ganz so einfach ist, wenn man jetzt nicht sagt, ich will Trainer oder Sportchef werden. Was machst du danach? Und da geht es für mich einfach darum, auszuprobieren. Das mache ich jetzt. Und wenn ich immer noch mit einem Bein dann irgendwo bin und vielleicht noch irgendwie da Co-Trainer mache oder sowas, dann habe ich das Gefühl, dass ich mich nicht 100% auf etwas einlasse. Und das möchte ich jetzt in diesem Fall tun.
Du hast vor 80.000 Menschen Fußball gespielt. Bist du vom ersten Praktikumstag aufgeregt?
Nee, noch nicht. Vielleicht kommt's noch, aber
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Nee, ich gehe eigentlich relativ selbstbewusst daran, wie du gerade sagst. Also da sind schon andere Situationen auch im Leben mal gewesen, wo man irgendwie unter Druck war. Und selbst wenn ich da mal für den einen oder anderen den Kaffee kochen muss, ich stelle mich da erstmal auf alles ein.
Darf ich mal fragen, als Praktikant, bekommst du Geld oder bei uns? Leider, die Praktikanten meistens eher kein Geld. Also wie ist das in deinem neuen Business?
Schönerweise ja. Ich meine aber auch, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr euch da korrekt verhaltet.
Wir verhalten uns schon.
Kein Spaß, aber ich glaube, ab 3 Monaten, wenn man länger als 3 Monate genau. Praktikum macht, dann kriegt man auch eine Mark. Und daher ich es auch länger als 3 Monate mache, bis Jahresende, kriege ich dann auch was.
Ich glaube, man kann auch sagen, dass du in deiner Karriere jetzt nicht immer unterwegs gewesen bist, um das Maximale an Geld herauszuholen, sonst würdest du vielleicht jetzt nochmal woanders spielen, sondern hast dann, wie du auch schon gesagt hast, die Zeit auch genutzt, um ein bisschen zu reisen. Jetzt zum Abschluss deiner Karriere warst du dann nochmal in Südafrika. Hast du dir damit nochmal so einen Traum erfüllt auch?
Total. Also auch das nochmal vielleicht. Ich glaube, da würde jeder lügen, wenn man nicht sagt, Geld spielt immer eine Rolle auch. Ich habe schon immer schönerweise auch mir ein bisschen aussuchen können, dass ich in eine geile Stadt ziehe. Das war mir irgendwie auch wichtig, dass ich einfach Lebensqualität verbinde ich damit, dass ich mich wohlfühle, dass ich mich auch auf dem Platz wohlfühle, dass ich Gas geben kann. Und natürlich auch Thema Geld ist auch immer ein Thema gewesen. Und weil das in meiner Karriere natürlich auch Thema war, konnte ich es mir dann erlauben, im Nachhinein zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht nochmal irgendwas machen, worauf ich keinen Bock habe, nur um nochmal ein bisschen mehr Geld zu verdienen, sondern genau diesen Schritt konnte ich machen, weil ich eine schöne Karriere hatte in meinen Augen, um dann zu sagen, ey, ich kann mir einen Traum erfüllen, Südafrika zu machen, da fast nichts zu verdienen und dann zu sagen, ey, aber da habe ich so viel, was ich an Mehrwert mitnehmen kann, was ich auch am Ende getan habe. Und deswegen war es genau der richtige Schritt für mich.
Und wie kam die Wahl auf Südafrika? Also ja, da kann man surfen, Kapstadt ist eine schöne Stadt und so. Hätte ja auch, keine Ahnung, Australien sein können, USA, was auch immer. Also wie kam die Entscheidung zu Kapstadt, zu Südafrika?
Genau, also die beiden Ziele waren auf jeden Fall auch immer am Start. Ob ich vielleicht dann irgendwie nach Australien oder Amerika gehe, weil es natürlich ja, so immer häufig die erste Idee ist. Und das war auch der Plan, als ich dann aber vor ungefähr 6 Jahren das erste Mal in Kapstadt war, ein Freund hatte mich da eingeladen, habe ich mich einfach verliebt in die ganze Umgebung, die Leute, das war irgendwie genau das, was ich geil finde, alle sind total kommunikativ, egal wo du irgendwie herkommst, alle unterstützen sich, du hast alle verschiedensten Möglichkeiten, freizeitmäßig da was zu machen. Ich war bin ein absoluter Afrika-Fan, auch vom Reisen her. Wir haben ganz viele Länder da bereist, wo wir uns super wohl gefühlt haben. Und ich wollte auch zusätzlich zu diesen ganzen Themen nochmal einen anderen Fußball kennenlernen. Und ich glaube, der Fußball in Amerika und Australien ist natürlich vom Niveau her deutlich, deutlich schlechter als in Deutschland. Aber es ist ein bisschen ähnlich vom Stil her. In Südafrika ist der Stil ganz anders. Also jeder, der mich gefragt hat, ja, wie würdest du das denn einschätzen vom Niveau her im Vergleich zu Deutschland, ist es einfach super schwer, weil der Spielstil so anders ist. Und deswegen war es für mich spannend, einerseits die persönliche oder diese Lifestyle-Geschichte und aber auch den anderen Fußball.
Es musste dann natürlich auch passen, dass du dann auch einen Verein zu dem Zeitpunkt findest. Wie hast du das gemacht? Du hattest ja auch mal einen Berater mit Jürgen Milewski, auch ein bekannter alter HSVer. Bist du zu ihm gegangen und hast gesagt, besorg mir einen Job in Südafrika? Oder hast du dann selbst schon geguckt und dein Netzwerk spielen lassen?
Gutes Stichwort mit Jürgen Milewski, der am Ende natürlich dann nicht so happy war, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt nach Südafrika und verdiene nichts mehr. Im Gegensatz zu, komm, wir machen nochmal 2, 3 Jahre irgendwo ganz woanders. Daher er aber auch ein großer Weinliebhaber ist.
Okay.
Wenn ich in Stellenbosch gespielt habe, in der größten Weinregion, hat er es mir dann verziehen, glaube ich. Es war eher so, dass ich dann auch ganz früh dann schon angefangen habe, da mich für so eine NGO zu engagieren, weil ich halt beim ersten Besuch da Kontakt gefunden habe. Und über diese NGO, über Young Bafana, war es dann so, dass die einen Kontakt hatten zu den Vereinen. Und dann habe ich auch wirklich schon vor 5, 6 Jahren, also schon 3, 4 Jahre, bevor ich hingewechselt bin, mit den Sportchefs Kontakt aufgenommen, gesagt, pass auf, das ist der Plan, wenn ihr irgendwie Bock habt, wenn ihr einen Kaderplatz für einen Ausländer, weil man darf nur 5 Ausländer, egal ob afrikanisch oder europäisch oder wo auch immer, im Team haben, habe ich mich wirklich schon frühzeitig bemüht. Und schönerweise war dann ein Kaderplatz frei. Und ja, Stellenbosch hat zugesagt und ich habe mich mega gefreut.
Das finde ich aber mega krass, dass man so früh sich so weitreichende Gedanken macht. Das war dann auch klar für dich, als dieser Platz frei war, jetzt muss ich es machen, jetzt bin ich, wie alt warst du da, 31?
Genau.
Ja, also, weil in der Tat hättest du ja dann nochmal 2 Jahre auf relativ hohem Niveau zweite Liga ja mal mindestens spielen können.
Ja, jeder, der mich eng kennt, würde sagen, ja, das ist Lasse. Weil ich ungerne was irgendwie dem Zufall überlasse. Ich versuche das irgendwie schon so ein bisschen einzuleiten, zu planen. Deswegen auch das Studium, weil ich irgendwie Sicherheiten brauchte für danach, dass ich irgendwie irgendwo anknüpfen kann. Und genau, deswegen waren die Kontakte für mich ganz wichtig. Und dann hat es geklappt und es war eine absolute Megazeit.
Man weiß ja, man kann in Südafrika und auch vor allem in Kapstadt gut reisen und gut surfen vor allem auch. Wie gut kann man da leben? Also wie hast du gelebt? Ja, wie stellt man sich so den Alltag dann vor, auch als gerade als Fußballer?
Ja, grundsätzlich ist es ist der Alltag genau wie in Deutschland auch. Du gehst zum Training ein bis zweimal, bist mit den Jungs zusammen, gehst ins Gym und gehst irgendwie zusammen vielleicht nochmal einen Kaffee trinken danach. Also es ist ziemlich ähnlich vom Ablauf her. Die Reisen natürlich zu den Auswärtsspielen sind viel länger. Man muss fast immer ein paar Stunden fliegen. Man ist zum Teil irgendwie ganz im Osten von Südafrika in Limpopo und trainiert dann da nochmal und dann laufen irgendwelche Antilopen über den Platz mitten im Training. So, dass natürlich einfach ganz andere Eindrücke. Abends gibt es irgendwie frittierte Würmer auch zum Essen. Also
auch hast du auch probiert?
Ja, einen.
Und?
Geschmacklich gut, aber Konsistenz war schon speziell. Oder Hühnerfüße oder was weiß ich. Also es ist halt schon auch dann einfach mit ganz viel Erfahrung verbunden. Gelebt haben wir in Kapstadt, das heißt, ich bin immer ein bisschen gependelt, eine Stunde zum Training, weil wir einfach Kapstadt so geliebt haben. Man ist natürlich so ein bisschen schon in seiner Bubble, das kann man jetzt nicht anders sagen. Man hält sich jetzt nicht genau Tag und Nacht da auf, wo jetzt, sag ich mal, 90% meiner Mannschaftskollegen waren, die wirklich in Stellenbosch aus den Townships kamen. Das muss man natürlich zur Wahrheit dazu sagen, dass ich da schon auch ein spezielles Leben in der Mannschaft hatte. Trotzdem aber einfach ganz viel partizipieren konnte an deren Leben auch, die an meinem und dass wir uns ein bisschen da ausgetauscht haben. Und ich glaube, dass es für alle Seiten irgendwie schön war.
Südafrika ist immer eine der ersten Fragen, wie es mit der Sicherheit war. Wie war dein Gefühl sicherheitsmäßig?
Ja, also es gibt immer auch Orte und Momente, wo man sich so ein bisschen unwohl fühlt, weil man merkt, okay, hier kann die Stimmung schnell kippen. Das heißt, da sollte man dann vielleicht auch sich entfernen oder vielleicht nicht immer hingehen. Grundsätzlich haben wir uns aber wohlgefühlt, wir haben uns sicher gefühlt. Wir wussten nach den ersten Monaten dann, okay, mit Gesprächen mit 1000 Leuten, das sind die Orte, da gehst du hin, da gehst du nicht hin. Aber wir haben auch gemerkt, es kommt ganz, ganz viel aufs Mindset drauf an. Wenn du in so einer, sag ich mal, klassischen Opferhaltung, Schutzhaltung irgendwo rumläufst, provozierst du auch andere Dinge, als wenn du mit größter Selbstverständlichkeit irgendwo herläufst und sagst, ey, hier bin ich zu Hause und das, ich kann mich hier aufhalten und die Leute unterstützen einen auch mega. Also es ist so, es gibt diese Vorfälle da und auch leider zu oft. Aber es gibt halt auch ganz, ganz viele Vorfälle, wo Communities zusammenhalten, wo präventiv gearbeitet wird. Und ein ganz, ganz schöner Zusammenhalt eigentlich von den Leuten vor Ort.
Es gab dann tatsächlich aber ja auch einen Vorfall, hast du schon erzählt, dass ein Mitspieler von dir getötet wurde in Township. Wurde auch in Deutschland darüber berichtet. Wenn du sowas dann mitkriegst, kriegt man da nicht dann doch irgendwie ein mulmiges Gefühl und traut sich da nicht mehr hin? Du hast schon gesagt, du bist relativ offen dann auch in die Townships reingegangen.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Genau, also absolut schrecklicher Vorfall natürlich, für uns alle ein Riesenschock, auch was da alles dann so in Südafrika dranhängt, das kann man sich, glaube ich, gar nicht so vorstellen, wenn wir dann mit der Mannschaft natürlich die Familie besucht haben. Das ist dann jemand, der ist dann nicht nur ganz, ganz wichtig für die engsten Leute, der ist dann für die ganze Community da wichtig, weil er irgendwie so ein bisschen der Stern sein sollte auch, der allen helfen sollte, der war U-Nationalspieler, hatte irgendwie eine große Zukunft auch. Was der auch für Hoffnung gegeben hat in Situationen für andere, die die es nicht ganz so einfach haben oder sehr, sehr schwer haben, was da alles für einen Rattenschwanz dran hängt, ist halt krass, das haben wir da gesehen. Es war aber genauso auch, ja, dass man gesehen hat, da trauern alle, es ist unfassbar schrecklich und es ist trotzdem eine Ausnahme im Alltag. Das passiert, aber die Leute leben ganz normal da. Das ist ein ganz normaler Alltag. Und wenn man das sieht, dass da zu, wie gesagt, 98% alles super ist, alles gut ist, dann gehe ich zumindest da jetzt nicht hin und sage, okay, hier gehe ich nicht mehr hin, weil hier ist einmal was passiert. Also genau.
Hamburg darf sich freuen, dass ihr wieder zurück nach Hamburg gekommen seid. War das auch eine Überlegung, weil es euch so gut gefallen hat insgesamt? 98% war für dich positiv, dass ihr in Kapstadt bleibt?
Ja, es war sicherlich auch irgendwie in Gesprächen mal Thema, dass man sagt, okay, wo wollen wir langfristig sein? Und Kapstadt ist sicherlich ein Ort, der immer bei uns irgendwie im Herzen ist und der auch nicht ganz von der Liste ist. Es ist aber so, dass für mich jetzt speziell, meine Frau ist eh in Arbeit, also die kann eh irgendwie relativ flexibel auch arbeiten und ich glaube, für sie ist es ein bisschen einfacher, weil sie schon im Job ist. Für mich als Einsteiger muss ich ja jetzt erstmal irgendwie finden, okay, wo verdiene ich jetzt langfristig Geld, wo finde ich mich jobmäßig, was erfüllt mich auch, weil das glaube ich nach der Karriere, was ich jetzt auch mit Gesprächen mit anderen Spielern, die jetzt aufgehört haben, so das größte Thema ist. So, man hat eigentlich schon den geilsten Job der Welt erlebt, man hatte die größte Leidenschaft, die man hatte für etwas schon gehabt. Aber was kommt jetzt? Man will eigentlich sich im Leben nie verschlechtern, sondern man will eigentlich immer noch einen Schritt nach vorne gehen. Und jetzt zu sagen, okay, wie finde ich jetzt etwas, wo ich wieder eine Leidenschaft entwickeln kann? Und genau das versuche ich jetzt in einem neuen Job hier in Hamburg. Und deswegen war es für mich wichtig, nach Deutschland zu kommen.
Du hast gerade gesagt, es war der geilste Job der Welt. Das, glaube ich, denken auch viele andere Menschen, die jetzt noch nie Fußballprofi waren. Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen. Du bist ja auch sehr früh dann Junioren-Nationalspieler gewesen bei Borussia Dortmund, ausgebildet. Da muss man wahrscheinlich als junger Spieler schon auch auf viel verzichten. So im Nachhinein würdest du sagen, trotzdem, es war der geilste Job, den ich hätte machen können. Oder bereust du vielleicht auch, dass vielleicht Teile deiner Jugend dann nicht so ausleben konntest, wie du es vielleicht gerne gemacht hättest?
Nee, also für mich persönlich gar nicht. Es war die geilste Zeit, möchte ich nicht missen. Gibt immer bei allen Dingen zwei Seiten von der Medaille, aber ich glaube, die eine war bei mir so häufig oben, dass ich sage, da kann ich jetzt eigentlich nichts Negatives drüber sagen. Grundsätzlich ist es, glaube ich, eine Typfrage. Es gibt Persönlichkeiten, die sagen, boah, das ist einfach für mich super schwierig, es war eine super intensive Zeit und ich habe mich irgendwie 15 Jahre bedrückt gefühlt, weil ich diesen Druck nicht mag, weil ich diese Öffentlichkeit nicht mag, weil ich dieses Umziehen nicht mag, weil ich diese Unbeständigkeit nicht mag. Deswegen bei jedem anders, aber ich glaube, bei den meisten, und so war es bei mir auch, ist es einfach ein überragender Job mit so vielen positiven Facetten. Also da kann ich jetzt wirklich, könnte ich Kleinigkeiten rauspicken, aber grundsätzlich ist es absoluter Hammer.
Und du bist mit 20 Deutscher Meister geworden und hattest mit Sicherheit auch einen Anteil daran.
Einen großen Anteil.
Ja, haben wir das auch nochmal geklärt. Jetzt, wo du wieder in Hamburg bist, sieht man dich dann vielleicht auch mal wieder beim HSV oder am Millerntor. Ja, hast du dir vorgenommen, mal ein paar Spiele zu sehen?
Auf jeden Fall. Also definitiv will ich ein paar Spiele auch live vor Ort sehen, um einfach diese Stimmung auch wieder zu haben. Auch da nochmal den Schlenker zu Südafrika. Ganz andere Stimmung auch in den Stadien. Und deswegen, ich war jetzt lange nicht mehr in Deutschland im Stadion. Deswegen freue ich mich darauf, dass ich die Möglichkeit habe, in zwei so geilen Stadien hier auch dabei sein zu können.
Hat man dann immer noch eine Telefonnummer, die man anrufen kann und sagt, gib mir bitte zwei Karten für Sonnabend? Oder musst du ganz klassisch dir selbst deine Karten organisieren?
Doch, um ehrlich zu sein, gibt es ja schon ein paar Nummern, die ich anrufen könnte. Mache es aber eher ungern und sage, komm, wenn was ist, alles cool, aber sonst bezahle ich sie auch, weil ich sicherlich jetzt nicht nur einmal ins Stadion gehen will, sondern öfter in dieser Saison. Und wenn ich jetzt 10-mal ankomme und sage, ey, hier heute wieder und wieder und wieder, dann komme ich auch ein bisschen doof vor. Deswegen ein, zweimal können sich die Leute, die das hören, vielleicht drauf einstellen, aber ich werde denen nicht zu sehr und zu lange auf den Sack gehen.
Also das HSV-Spiel gegen Hertha in zwei Wochen ist noch nicht ausverkauft, aber es wird wahrscheinlich ausverkauft sein. Also es wäre noch die Chance für dich, da vielleicht nochmal bei Jürgen Ahlert oder bei sonst wem nachzufragen. Den gibt es ja auch noch beim HSV.
Ist ein Spiel, was auf jeden Fall auf der Liste ist.
Ja, HSV und Hertha sind natürlich auch zwei Mannschaften, die um den Aufstieg mitspielen wollen und wahrscheinlich auch werden. Und da kommen wir jetzt dann so langsam zu unserer Abschlussrubrik. Da soll es dann nämlich auch nochmal um die zweite Liga gehen.
Meine Top 3.
Und deine Top 3, ganz klassisch zum Zweitligastart, haben wir uns jetzt nicht zu sehr ins Kreativzentrum zurückgezogen.
Hallo, ich habe lange drüber nachgedacht.
Okay, und dann haben wir uns überlegt, was sind deine Top 3 der kommenden Saison in der zweiten Liga? Abschlusstabelle, please.
Ja. Köln auf 1, HSV auf 2, Düsseldorf auf 3.
Ja, ich glaube, damit können unsere Hörer auf jeden Fall leben.
Ich kann damit auch leben.
Du kannst damit auch leben, dann geht's nächstes Jahr wieder nach Köln.
Genau.
Ja, und Düsseldorf natürlich, ja, nochmal Relegation. Die werden es aber schon auch schwer haben, dieses Erlebnis der letzten Relegation zu verarbeiten, oder? Also, ja.
Auf jeden Fall, aber sie kennen es halt auch. Und ich glaube, da ist auch einfach so eine Euphorie in der Stadt. Das habe ich auch mal miterlebt zu der Kölner Zeit. Ich glaube, der Druck ist ein bisschen weniger als bei dem einen oder anderen Club. Ich sage jetzt mal irgendwie aus Gelsenkirchen oder sowas. Und deswegen glaube ich, dass die eine sehr, sehr gute Rolle spielen.
Also ich glaube, die meisten Hörer können sehr gut damit leben. Wer vielleicht nicht damit leben kann, sind die Fans aus Berlin. Und über die werden wir aber nächste Woche sprechen, wenn nämlich der HSV dann im ersten Heimspiel gegen Hertha spielt. Auch in echter Kracher. Auf jeden Fall bis dahin. Vielen, vielen Dank, Lasse, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat großen Spaß gemacht.
Danke euch.
Vielen Dank auch von mir.
Und ja, in Hamburg sagt man Tschüss, bei uns heißt das Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.